ARD Sounds.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Hier ist der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Konrad Spremberg. Immer wieder hatten wir in den letzten Monaten solche Meldungen in den Nachrichten. Schüsse irgendwo in Berlin auf offener Straße, häufig auf Bars oder Geschäfte. Jetzt passiert was in dem Zusammenhang. Heute früh hat die Polizei in Neukölln, Kreuzberg und noch an anderen Orten in der Stadt Leute aus dem Schlaf geholt, bei einer Razzia. RBB24-Reporterin Helena Dähler.
Am frühen Morgen geht es los. Mehr als 570 Beamte sind insgesamt im Einsatz und durchsuchen stadtweit 28 Wohnungen und andere Räumlichkeiten. Viele der Beamten tragen schwarze Sturmhauben. Es sind Spezialkräfte der Bundespolizei, Diensthundeführer, Finanzermittlerinnen und auch Festnahmeeinheiten. 9 Personen, alles Männer zwischen 23 und 63 Jahren, werden festgenommen. 5 von ihnen werden dem Haftrichter vorgeführt, sagt Alan Bauer, Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft.
Den Beschuldigten wird vorgeworfen, eine kriminelle Vereinigung gebildet zu haben. Diese Vereinigung steht im Verdacht, sich zusammengeschlossen zu haben, um Straftaten zu begehen, Straftaten wie Erpressungstaten.
Dabei gehe es um eine Vielzahl von Schussabgaben, die für Erpressungen genutzt wurden. Monatelang habe man die Durchsuchungen von heute Morgen vorbereitet. In den letzten Monaten hat es immer wieder Schüsse auf Eingangstüren von Bars und anderen Geschäften gegeben. Es wird vermutet, dass dadurch die Inhaber zum Zahlen von Schutzgeld gedrängt werden sollten. Die Zahl der Schusswaffendelikte ist in Berlin in den vergangenen 2 Jahren stark gestiegen. Letztes Jahr zählte die Berliner Polizei insgesamt 1.119 Fälle von Schusswaffengebrauch. In etwas mehr als der Hälfte der Fälle wurde dabei geschossen. Bei den anderen Fällen handelt es sich um Drohungen. Im Vergleich zum Jahr davor waren das insgesamt 68% mehr Straftaten, bei denen geschossen oder mit einer Waffe gedroht wurde. Bei der Razzia heute Morgen wurden Beweismittel sichergestellt, unter anderem eine Schusswaffe und Schusswaffenteile, Betäubungsmittel, Bargeld und Autos und Handys. Dadurch erhoffe man sich weiteren Ermittlungserfolg.
In erster Linie geht es darum, die vergangenen Straftaten aufzuklären und letztendlich auch diese Gruppierung, die hier als kriminelle Vereinigung verfolgt wird, zu zerschlagen.
Im Rahmen der Ermittlungen würden Bezüge zur türkischen Mafia geprüft, so der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Bei den heute festgenommenen Tatverdächtigen gehe man davon aus, dass sie wichtige Funktionen in der kriminellen Vereinigung hatten.
Unsere Reporterin Helena Dähler war das. Ein Autounfall nahe der Oder, auf deutscher oder auf polnischer Seite. Dann kommt die Polizei, prüft die Lage und muss erst mal rausfinden, welche Sprache sprechen die Leute eigentlich. Hier im Grenzgebiet wäre es oft hilfreich, wenn das Team der Polizeistreife in jedem Fall Deutsch und Polnisch könnte. Und genau so ein deutsch-polnisches Polizeiteam hat heute die Arbeit aufgenommen in Frankfurt an der Oder und der Partnerstadt Subice. RBB-Reporterin Marissa Boll war bei der Vorstellung dabei.
3 polnische und 3 brandenburgische Polizeibeamte bilden das neu eingerichtete gemeinsame deutsch-polnische Polizeiteam, kurz GPT. Eine davon ist Polizeihauptmeisterin Lübbert. Wochenlang wurde die 29-Jährige auf die neue Aufgabe vorbereitet. Auch von den Kollegen aus Guben, wo es so ein Team schon seit 25 Jahren gibt.
Da hatten wir tatsächlich ganz gute Möglichkeiten, weil in Gubin gibt es ja bereits so eine Streife auf brandenburgischem Land. Und mit denen halt haben sie uns recht schnell zusammengefunden. Das war quasi ein Austausch, dass ein Austausch stattfinden konnte. Und auch Praktikum, wo wir quasi als dritter Mann mitfahren konnten und quasi sie beim ganz normalen Alltag mit begleiten konnten. Und so hatten wir natürlich den besten Eindruck.
Zusätzlich gab es für die Beamten im Vorfeld auch Deutsch- bzw. Polnischunterricht, wobei zumindest 2 der 3 deutschen Kollegen Polnisch als Muttersprache sprechen. Das neue Team wird im normalen Streifendienst unterwegs sein, auf beiden Seiten der Oder. Für das Team gibt es sogar eine eigens eingerichtete Wache. Dafür wurde die alte City-Wache hinter dem Rathaus in der Frankfurter Innenstadt reaktiviert. Zur Eröffnung war auch Innenminister Jan Redmann vor Ort, der die Einrichtung des neuen Teams sehr unterstützt.
Wenn wir deutsche und polnische Beamte in einem Team zusammenarbeiten lassen, dann ist der Informationsfluss unmittelbar vorhanden und vor allen Dingen auch die Erfahrung aus der Polizeiarbeit der jeweiligen Seite kann dann mit einfließen in die Arbeit der dann anderen Seite. Die polnische und die deutsche Seite kennt natürlich auch ihre Pappenheimer.
Für Redmann ist das neue Team auch nur ein Schritt bei der Vertiefung der deutsch-polnischen Zusammenarbeit. Mit Blick auf ein mögliches Ende der Grenzkontrollen soll auch die Brandenburger Landespolizei zukünftig verstärkt in der Grenzregion eingesetzt werden.
Aus unserem Studio Frankfurt an der Oder war das Marissa Boll. Studieren im Zelt, so könnte ein neues Motto der Technischen Universität Berlin sein. Da könnten wirklich Zelte bald Hörsäle ersetzen. Seit Ende letzter Woche ist ja das Hauptgebäude der TU geschlossen. Es gibt Probleme mit dem Brandschutz. Und nun sucht die Uni nach Möglichkeiten, wie die Studierenden trotzdem ihre Seminare bekommen können. Heute hat auch der Senat schnelle Hilfe angekündigt. Nico Hecht.
Fürs Sommersemester kann sich TU-Präsidentin Fatma Deniz durchaus einen Campingcampus vorstellen mit Lehrveranstaltungen in Zelten. Man prüfe, wie das möglich sein könnte. Bei den Studierenden sorgt das nicht gerade für Jubel, auch nicht bei Physikstudie Nils Wagner. Er meint zu Vorlesungen im Zelt.
Ja, das ist Quatsch. Wenn ich mir vorstelle, dass ich irgendwo hier draußen auf der Straße sitze und vorne muss jemand brüllen, weil er kein Mikro hat oder mit einer Box oder so. Und dann gibt es nicht mehr einen richtigen Beamer und man sieht das nicht mit Licht und so. Finde ich das ein bisschen eine Quatschidee.
Doch so leicht will die Uni-Präsidentin das nicht ausschließen. Schließlich müssen gut 350 Lehrveranstaltungen pro Woche vom Hauptgebäude verlegt werden.
Das ist eine der Überlegungen. Zelte sind vielleicht auch einfach eine Möglichkeit, um Studierendeleben, also Lernräume zu schaffen. Vielleicht gar nicht unbedingt nur für Vorlesungen.
Es gäbe aber auch Angebote von anderen Hochschulen in Berlin zu helfen. Die Freie oder die Humboldt-Uni hätten Räume angeboten. Und auch umliegende Firmen hätten sich schon gemeldet. Die Uni-Präsidentin hat sich heute zusammen mit dem regierenden Bürgermeister Kai Wegener, CDU, der Wissenschaftssenatorin Ina Schiborra und Bausenator Christian Gäbler bei der SPD ein Bild von den Schäden im Hauptgebäude gemacht. Danach schrieb Wegener auf Instagram, es gehe darum, das Gebäude so schnell wie möglich wieder zu öffnen, auch stufenweise. Dafür, so Uni-Präsidentin Deniz, werde nun ein Masterplan erarbeitet, in enger Zusammenarbeit mit dem Senat. Auch, so Senatorin Schiborra, um die Bürokratie, sprich die Auftragsverfahren für Arbeiten zu beschleunigen. Und über Geld, dafür habe man auch gesprochen.
Wir sind natürlich auch dabei zu gucken, wo können wir trotz der prekären Haushaltslage Geld mobilisieren. Da haben wir die Schnellbauinitiative, da haben wir auch schon eine Vorlage jetzt an den Senat auf den Weg gebracht, dass wir so knapp 20 Millionen erstmal für kurzfristige Maßnahmen auch nochmal in einen Topf werfen können. Wenn die TU noch was reinwirft, dann kommen wir schon ein paar Tage weiter.
Das Geld soll aus den Bundesmitteln für Investitionen in Infrastruktur kommen. Dessen Verteilung soll jetzt aufgrund der Situation an der TU angepasst werden, so die Senatswissenschaftsverwaltung auf RBB-Nachfrage. Die drängendsten Reparaturen betreffen die Brandschutzanlagen, erklärte Bausenator Gäbler nach der Begehung.
Ich glaube, es sind vor allen Dingen diese Themen, Brandschutz, Brandmeldeanlage, Notstromaggregate, Trennung von bestimmten Systemen. Wir haben hier ein Haus, was eben in die Jahre gekommen ist und wo noch andere Standards angewendet worden sind, wo an der einen oder anderen Stelle auch die Instandhaltung nicht so funktioniert hat. Und das muss jetzt schnell aufgearbeitet werden.
Wann es soweit sein wird, dass das Hauptgebäude wieder geöffnet werden kann, könne man aber noch nicht absehen. Hoffentlich, so Senatorin und Unipräsidentin, noch in diesem Semester.
Unser Reporter Nico Hecht war das. Das Land Brandenburg soll noch attraktiver für Wissenschaftler und Forscherinnen der Spitzenklasse werden. Ein neues Hochschulgesetz soll die internationale Wettbewerbsfähigkeit steigern. Heute waren dazu im Wissenschaftsausschuss des Landtages Experten zu Gast. Landespolitikreporter Thorsten Südow berichtet.
Deutlich zu lange würden gegenwärtig Berufungsverfahren an Brandenburger Hochschulen dauern und aus diesem Grund sehr gute Leute in dieser Zeit abspringen. So schildert Oliver Günther als Vertreter der Brandenburgischen Landeskonferenz der Hochschulpräsidentinnen und Präsidenten den Landtagsabgeordneten seine Erfahrungen. Darum sei es gut, dass der Gesetzentwurf die Berufung von Professoren durch den Unipräsidenten oder die Präsidentin vorsieht.
Unser Ziel ist, die bestqualifizierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf unsere Professuren berufen zu können, aber auch die bestqualifizierten jungen Menschen nach Brandenburg zu holen, auch aus dem Ausland. Gerade der qualifizierte Zuzug aus dem Ausland, der sich über unsere Studiengänge und auch über Promotionen ergibt, der führt ja dazu, dass tolle Menschen nach Brandenburg kommen. Ungefähr die Hälfte der ausländischen Studierenden, die zu uns kommen, bleibt im Land. Also insofern ist es nicht zu unterschätzen, was dadurch geschafft werden kann.
Die Verfahren bei Professorenberufungen an Universitäten würden mit dem neuen Gesetz gestrafft, jedoch Mitbestimmungsrechte nicht gekappt, sagt Günther. Deutliche Kritik am sogenannten Gesetz zur Stärkung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit des Brandenburger Hochschulsystems äußert Susanne Gnädig vom Landesverband der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Es treffe zu, dass Ausschreibungen zu viel Zeit brauchten, aber das Wissenschaftsministerium habe mit dem Gesetz eine Blaupause vorgelegt, wie sich private Investoren an staatlichen Unis verselbstständigen würden.
Ein Gesetz, was Sonderregelungen schaffen soll für privat finanzierte Einrichtungen an den Hochschulen, hier ganz besonders an der Universität Potsdam, die von Hasso-Plattner finanzierte Digital Engineering Fakultät. Die Sonderrechte werden so ausgeschärft, dass die allgemeine Hochschulöffentlichkeit aus der Mitbestimmung, Mitwirkung und Kontrolle fällt, sodass wir aus Sicht der Gewerkschaft eine Universität in der Universität schaffen. Und das kritisieren wir natürlich mit Nachdruck.
Viele Abgeordneten fragen in 2,5 Stunden Anhörung, ob die Regierungsfraktionen SPD und CDU den Gesetzentwurf nochmal ändern, bleibt offen. Auch Studierende fühlen sich von weiteren Änderungen im Gesetz betroffen. Kritisch äußert sich die Studierendenvertreterin Si Yaki Ayung. Es sei falsch, die Wartesemester bei der Studienplatzvergabe künftig nicht mehr anzuerkennen.
Ganz explizit werden dadurch benachteiligt Personen, die zum Beispiel aus Nicht-Akademiker-Haushalten kommen, die bekanntlicherweise auch im Durchschnitt schlechtere Abiturnoten haben, auch nicht die Möglichkeit haben, sich während der Schulzeit noch weiter vorzubilden. Auch die Gruppe der Leute, die nebenbei Care-Arbeit leisten, sich zum Beispiel für ihre Familie engagieren oder sonst sich so engagieren, dass sie halt nicht aufs Studieren oder aufs Lernen fokussieren können.
Mehr als 30.000 Studierende gibt es derzeit an den 5 Brandenburger Universitäten und den Hochschulen. Das neue Brandenburger Hochschulgesetz soll noch in diesem Jahr vom Landtag beschlossen werden.
Landespolitikreporter Thorsten Südow. Soweit der Tag in Berlin und Brandenburg.
Sie wollen mehr kompakte News aus Berlin und Brandenburg? Dann gleich den Podcast abonnieren in der ARD Sounds App.